Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Matthias Hawkes, dem Buchautor, Publizisten, Redner. Und ihm gegenüber sitzt Cora Stephan. Wir sprechen heute nicht nur über das doppelköpfige In und An Matthias Hawkes, und der beherbergt, glaube ich, viele Seelen in seiner Brust, sondern auch über die Wandlungen, die wir beide mitgemacht haben, im Leben wie auch in unserer Freundschaftsbeziehung, denn wir kennen uns schon ziemlich lange. Deshalb werden wir uns in dieser Sendung auch duzen, nicht um unsere Hörer auszuschließen, sondern weil, ehrlich gesagt, alles andere albern wäre. Ein Insidergespräch erwartet Sie aber dennoch nicht, denn Matthias Hawkes und Cora Stephan waren sich in den letzten 30 Jahren mal nah, mal ziemlich fremd. Und genau das ist unser Thema heute. Naja, nennen wir es Wandel und Annäherung. Und deshalb ist ein bisschen Nostalgie auch erlaubt. Und deshalb, Matthias, deine Zustimmung jetzt mal vorausgesetzt zurück zu den Anfängen, zu den 70er Jahren. Ich war promovierte Politologin ohne Festanstellung und kannte natürlich Matthias Hawkes, den jungen Wilden von der legendären Frankfurter Sponti-Postille Pflasterstrand. Und dieser Hawkes kam eines Tages auf mich zu und bat mich, im Pflasterstrand für Orthographie und Grammatik zu sorgen. Etwas, was bei den Spontis weitgehend unbekannt zu sein schien. Und tatsächlich, ich fand das irgendwie reizvoll. Und Ende 1980 heuerte ich beim Pflasterstrand an. Und die 2 Jahre, die ich dort mit Matthias Hawkes und anderen zusammenarbeitete, also diese Zeit, muss ich heute sagen, auch wenn es jetzt sentimental klingt, die veränderte mein Leben. Würdest du uns die Geschichte des Pflasterstrands erzählen, die ja auf weite Strecken vor allem auch deine Geschichte war?
Ja, das war das erste Blog oder vielleicht gar nicht das erste in der Geschichte, aber das war natürlich die Vorwegnahme des Internet. Das war ein Netzwerk von Verrückten, die damals eben in dieser sogenannten Sponti-Szene versucht haben, mit einer Zeitung, mit einem Organ, mit einem Kollektivorgan die Welt zu verändern. Und das ist ja auch über weite Strecken immer wieder gelungen. Ich glaube, dass wir damals in rasender Geschwindigkeit die ganzen Themen, die auch heute noch ganz, ganz wichtig sind, die Ökologie, die Frauenfrage, die Frage der Gewalt, des Terrorismus, immer wieder gewälzt und diskutiert und sich gegenseitig beschimpfend diskutiert haben. Ich erinnere mich, wir saßen öfters mal in der Redaktion, damals in der Hamburger Allee, in der wir dann auch später wohnten. Und es flogen Steine durchs Fenster, aber eben nicht von irgendwelchen Rechten, sondern von den Linken, denen wir auf die Füße getreten waren. Also es war, wie man so schön sagte, ein Diskursorgan. Und das ist ja der Mythos des Pflasterstrands gewesen. Der verrückte Danny Cohn-Bendit an der Spitze. Ich erinnere mich daran, dass wir dann immer das Heft irgendwann fertig hatten. Wir haben das ja noch selber zusammengeklebt und eben unter schwerstem Körpereinsatz dann auch aus der Druckerei geschleppt. Und er sagte, halt, stopp, Maschinenstopp, ich habe eine neue Idee. Und dann musste man wieder ein ganz neues Blatt.
Ja, ich wollte gerade sagen, hier Internet, die Produktionsbedingungen waren aber ganz andere. Die waren geradezu vorsintflutlich. Wahrscheinlich erinnert sich niemand mehr an so etwas wie einen Composer.
Ja, das war toll. Es war eine Schreibmaschine, die so kompliziert war, dass wenn man sie nur anhauchte, ging sie schon kaputt.
Und man musste einen Kurs machen, um sie zu beherrschen.
Ja, genau. Aber es war ursprüngliche Akkumulation von Wissen. Ich erinnere mich noch immer an meinen Daumen kurz vor der Schneidemaschine in der Druckerei. Wir haben das natürlich alles selber geschnitten. Es war der Versuch, den Taylorismus von hinten aufzurollen. Ja? Also das ganze Ding von vorn bis hinten bis in den Kneipenverkauf. Und gleichzeitig eben eine völlige intellektuelle Hybris, da schrieben ja alle, die auch heute noch in den Medien oft vorkommen, also denken wir an Thomas Schmidt von der Welt, denken wir an Joschka Fischer. Ja,
war mal Außenminister, genau.
Und ich war das kleine Hühnchen, und also weil ich ja eine Generation eigentlich später war, ich war ja eben kein 68er mehr, da gab es 2 Generationen, also die klassischen Genossen, die Lederjackenfraktion. Und wir Junghippies, nicht? Also wir waren ja eher so die Nachfolgenden. Ihr gucktet immer so ein bisschen gönnerhaft auf uns herab.
Naja, ich gehörte ja auch nicht richtig dazu. Das war ja das schwere
Schicksal. Ja, alle gehörten natürlich immer nicht dazu.
Natürlich, genau. Das war der stehende Witz damals.
Das Außenseitertum als stehender Ort. Aber das Blatt war wahnsinnig erfolgreich im Sinne von Themensetzung, von Bewegung auf die Straße. Also wir konnten einfach manchmal mit Sondernummern 15.000 Leute auf die Straße kriegen innerhalb von 24 Stunden. Das meine ich, ist mit dieser Schnelligkeit des Internets improvisierte Geisteshaltung. Aber auch, das muss man eben auch sagen, all das, was uns heute dann auch kulturell und soziokulturell beschäftigt, ein großes Genöle. Ja, also ich erinnere mich, der klassische Leserbriefschreiber, du, ey, ihr Arschlöcher, könnt ihr mal, ihr seid alle Schweine und Verräter. Und das kam ja waschkörbeweise. Und das ist ja so gewissermaßen, der hat sich heute im Internet durchgesetzt als der klassische Amazon-Kritiker oder Blogschreiber oder ja eben all das, was man so hochlädt im Internet. So gewissermaßen das Nörgeln als Lebenshaltung. Das
ja, und der Nörgler, auch. Der Professionelle heute, kann genauso wenig wie damals Orthographie und Grammatik und weiß wahrscheinlich auch gar nicht, woher Copy and Paste kommt, nämlich wirklich, dass man etwas schreibt und dann sozusagen in den fertigen Satz einklebt. Also damit habe ich mich damals beschäftigt, wenn auch nicht nur. Aber wir wollen ja gar nicht jetzt auf Nostalgie heraus, aber ich gebe zu, ich finde den Rückblick ganz spannend, weil man daran merkt, wie ungeheuer viel passiert ist und wie ungeheuer viel gerade eben passiert.
Und sich auch wiederholt.
Auch, aber Rundfunk und Fernsehen revolutionieren sich, die Lesegewohnheiten werden sich verändern und so weiter und so fort. Das ist doch eigentlich sehr aufregend. Aber bleiben wir doch noch ein bisschen in der damaligen Zeit. Ich habe damals den Pflasterstrand empfunden als ein Organ der ständigen Kritik, hieß auch Selbstkritik, also als ein Organ der Infragestellung, der Selbstinfragestellung der Spontilinken. Habe ich das damals zu romantisch gesehen?
Nein, das war, glaube ich, die Geisteshaltung. Wir waren ja undogmatische Linke. Oder, weiß nicht, ob du dich damals zu Linken gezählt hast, aber ich würde schon sagen, ja, klar, waren wir alle. Und wir hatten eine Generations- oder mehrere Generationserfahrungen, also die mich auch immer wieder permanent geschockt haben und mich auch in meinem Lebensweg geprägt haben, nämlich der Dogmatisierung und der Gewalt. Also es gab diese unendlich vielen ML-Gruppen, wo man ein Schweineverräter war, wenn man nur von irgendeinem apologetischen Text abwich. Und es gab eben das Abrutschen in die Gewalt, wohinter natürlich viel mehr stand als nur eine politische Frage. Also wenn man heute diese tollen Filme sieht, die es gibt, die Bader-Meinhof-Filme, es gab ja auch einen extremen Narzissmus in dieser Revolte, eine Selbstverliebtheit, die dann für mich auch zum Bruch mit dieser Kultur irgendwann geführt hat, weil in unseren Wohngemeinschaften dann auch so eine Art permanenter Psychoterror begann. Ja, wir sprachen ja damals auch vom Terror in unstrukturierten Gruppen. Und diese ganze Bewegung fuhr in vielerlei Hinsicht an alle möglichen Wände. Und das zu verdauen war dann gewissermaßen die Arbeit in den 80er Jahren, wo wir dann uns ja auch, also teilweise haben wir dann ja noch mal sogar zusammen gewohnt und dann haben wir uns voneinander entfernt oder auch wieder miteinander korrespondiert. Das war, glaube ich, der Versuch, auch die Fehler, die diese Generation gemacht hat, diese Eitelkeitsfehler, aber auch die Dogmatikfehler in irgendeiner Form systematisch zu bearbeiten und auch diesen großen linken Irrtum. Also letztendlich wir wollten ja, da gab es ganz viele Leute in unserer Szene, die wollten eigentlich zurück ins 19. Jahrhundert, in so eine Klassenkampf-Idylle.
Ja, unbedingt, ja.
Und auch das, finde ich, gibt es heute wieder. Mhm. Ja, also die Redogmatisierung der Debatten in Schwarz und Weiß, der Staat als Schweinesystem, diese totale Identitätssuche, die Welt dann vereinfacht. Und das, fand ich, war unsere geistige Leistung, so sehe ich das, dass wir versucht haben, da immer gegen anzustecken, haben gesagt, Moment, stimmt das eigentlich? Ja, sind alle Männer Schweine und alle Frauen Engel? Und weiß der Teufel, was für Diskussionen wir damals geführt haben. Aber man muss natürlich auch eins sagen, das dürfen wir schon auch mal jetzt als allmählich auf die 60 zugehenden ein bisschen nostalgisch sein. Es war natürlich auch einfach eine geile Zeit. Wir waren in einer privilegierten Situation. Die Gesellschaft war total zugenagelt durch das Trauma des Zweiten Weltkrieges. Und es war im Grunde genommen, es gab jeder Form von idiotischer Rebellion gab es eine Art Heiligenschein. Ja, das war
man musste sich nicht sonderlich anstrengen, um aufzufallen, in der Tat.
Ja. Und gleichzeitig gab es diesen ganzen Aufbruch, die Pille kam, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und ich meine, ich kann mich also an wilde, durchtanzte Nächte erinnern. Das hat natürlich, also ich habe zwei Söhne jetzt, die anfangen, ins pubertäre Alter zu kommen. Das ist natürlich heute viel gebrochener. Damals konnte man Unsinn machen und sich dabei noch politisch großartig vorkommen.
Und hat abgetanzt und deshalb spielen wir jetzt Patti Smith.
Na, was sonst?
Smith, My Generation. Sie hören Doppelkopf auf HR2. Zu Gast ist Matthias Horks und auf der anderen Seite des Tisches sitzt als Gastgeberin Cora Stephan. Wir hatten eben einen kleinen nostalgischen Anfall, Matthias. Wir haben über unsere gemeinsame Zeit beim Pflasterstrand damals in Frankfurt geredet. Es ist ja immer so wahnsinnig schwierig, wenn wir sagen, schön war es doch, dann sagen uns alle, oh, ihr verharmlost die ganzen dummen Quatsch, den ihr damals erzählt habt oder auch gemacht habt. Oder wir sagen, wir haben auch Fehler gemacht, dann wird gesagt, sie verraten das, was damals gut und richtig war. Wie verhält man sich denn eigentlich zu einer solchen Vergangenheit, die uns beiden ja eigentlich richtig wichtig ist?
Also ich habe daraus mitgenommen, dass eigentlich der Verrat als Kulturleistung zu betrachten ist. Und wir waren ja beide immer auch professionelle Verräter an der gemeinsamen Sache und haben ja versucht, letztendlich das herzustellen, was wir heute, glaube ich, immer noch irgendwo tun, nämlich komplexeres Denken, komplexeres Bewusstsein. Uns war ja schon ziemlich klar, dass es mit dieser radikalen Kulturkritik, Kapitalismuskritik nicht einfach getan war. Und das muss man ja historisch auch noch mal kurz zeigen, wie das gelaufen ist. Es gab eben die klassischen Linken, die sagten, wir müssen das ganze System verändern und quasi einen Putsch machen. Man hat ja gesehen, wie das in vielen Ländern dann auch geendet ist. Und wir waren ja Spontis, wir waren undogmatische und wir haben eben etwas getan, was damals, glaube ich, der eigentliche Kulturbruch war. Wir haben dann eigene Ökonomien gegründet. Das waren natürlich Parallelökonomien, also wir haben Druckereien gegründet und Kinderläden und Buchhandlungen. Wir haben gesagt, wir müssen eigentlich das neue Leben.
Cafés.
Wir waren Unternehmer.
Ja, man konnte sich von morgens bis abends in der Frankfurter Sponti-Szene bewegen, ohne auch nur einmal den Fuß auf feindliches Terrain gesetzt zu haben. Ich fand das damals komplett beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das war eine eigene Ökonomie und wer Unternehmer ist, denkt anders. Und das ist eben genau der Punkt. Da kam dann eine noch viel tiefere Fragestellung, nämlich wie kann man auch Ökonomie von innen her zähmen? Wir haben dann ja die verschiedensten Experimente auch von Autonomie gemacht, sind beide aufs Land gegangen.
Naja, du hast mich dahin gebracht, Matthias.
Ja,
ohne dich wäre ich da nicht
gelandet. Das tut mir furchtbar leid, aber du bist schließlich da geblieben.
Das ist wunderbar.
Aber wir haben ja natürlich dann auch noch mehr gemacht, als nur beim Kerzenschein da zu sitzen. Wir haben ja versucht, dann auch Selbstversorgung zu betreiben. Also ich erinnere mich dann an die späten 70er Jahre, wo man sich ganz abgewandt hat, quasi auch vom Politischen gesagt hat, das geht alles nicht mehr, wir müssen eine neue Welt in Gemüsegarten. Und ich kann mich erinnern an eben die Landwohngemeinschaften, wo wir die Schafe selbst geschlachtet haben. Das war alles furchtbar anstrengend und furchtbar idyllisch. Ich will darin überhaupt nicht mehr zurück. Du lebst da ja, glaube ich, ganz gut
drin. Ja, ich lebe da gerne, ja. Als Schriftstellerin, für eine Schriftstellerin ist das ideal, das Landleben.
Genau, das war natürlich immer auch ein produktiver Ort für die Geistesarbeit. Also die Bücher haben wir schon mitgenommen.
Ja, das ist eine schöne Idee jetzt mal. Obwohl, ich würde dich gerne noch mal fragen zum Verrat. Du sagst das so kühl, also Verrat ist my middle name. Das ist eigentlich meine Fortbewegungsform. Ich glaube, das hätten wir damals so nicht gesehen. Also der Vorwurf, man sei Verräter, wenn man dieses oder jenes kritisiert, der hat uns doch damals ziemlich tief getroffen. War das nicht so?
Weiß ich nicht. Also vielleicht war ich da schon noch mal eine Generation hinterher. Aber ich bin aufgewachsen in einem beängstigenden Umfeld von wirklich verrückt gewordenen linken Sekten, von Trotzkisten, die ich nicht verstand, von marxistischer Gruppe, die ich nicht verstand. Und alle die hatten eigentlich den Anspruch, die Welt nach ihren völlig bizarren Formen zu formen und eigentlich letztendlich alles zu verbieten. Und ich habe relativ früh so einen anti-autoritären Impuls gehabt gegen diese ganzen Dinge, den wir, glaube ich, schon geteilt haben. Und dann ging das weiter in eine lange auch kulturhistorische Auseinandersetzung. Wir haben uns dann ja mit verschiedenen Theorien auch beschäftigt, sogar bis hin in die Arbeiterbewegung, die Autonomiebewegung der Italiener. Also braucht man eine Partei und diesen ganzen Quatsch. Aber ich glaube, dass das wichtig war, um sich einem komplexeren, vielfältigen, systemischen Gesellschaftsbild anzunähern, mit dem ich mich ja beschäftige als Trend- und Zukunftsforscher, beschäftige ich mich ja Wandel. Und das waren im Grunde genommen die Fragestellungen, die damals entstanden. Die gingen nur aus dem Verrat. Man musste eben gewissermaßen dieses Loyalitätsgefüge aufbrechen. Man musste sagen, nein, es gibt keine Diktatur eines wie auch immer gearteten Gedankens. Und das fand ich immer faszinierend.
Matthias Horks, aber du hast, glaube ich, genauso wie ich auch davon profitiert, dir diese komplizierten Gedankengebäude erstmal anzueignen. Für mich, ich habe die ganze MEW durchgelesen, ich habe Hegel studiert, ich habe es also mit allen großen Geistern versucht. Ich kann bis heute nicht sagen, ob ich damit ein ordentliches Studium absolviert habe. Ich glaube nicht, dass es ein ordentliches Studium war, auch wenn es zu einem Abschluss führte. Du hast, glaube ich, keinen Abschluss. Du hast sozusagen das Leben studiert.
Ja, ich bin dann aus dem Studium heraus direkt in den Journalismus gegangen, war dann ja lange in Hamburg, habe bei der Zeit gearbeitet.
Halt, Moment, wir haben doch noch was anderes gehabt. Wir haben doch eben noch gehabt, Aneignung des Lebens. Du bist aufs Land gegangen, du hast Romane geschrieben. Mhm. Wir haben übrigens auch zusammen mal ein Buch herausgegeben.
Ja, wir haben
eher theoretischer Infrarot, Natur.
Infrarot hieß es. Die Kritik des totalen Lebens oder so ähnlich war der Unterzeile. Also das war eine Kritik auch an der verrückten Existenzialität der Bewegung, wo dann, ich glaube, deine Thesen mit Distanz, Höflichkeit schon als erster produktiver Fremdkörper auftauchten. Das fand ich damals sehr faszinierend.
Ich habe mich damals, ich habe meine Doktorarbeit über die Geschichte der Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert geschrieben und habe mal versucht, das, was ich da begriffen habe, über eine soziale Bewegung auf die Grünen anzuwenden. Das war ungeheuer produktiv. Das war sehr spannend. Mhm. Aber ich glaube, die Grünen wollten das damals nicht wissen. Auch gut verraten, klar. Wir beide sind Verräter. Falls Sie nicht wissen, wo Sie sich gerade befinden, Doppelkopf, HR2. Mein Gast ist Matthias Horks, ich bin Cora Stephan. Wir reden über die Vergangenheit, über unser Leben, über unsere Wandlungen, über das, was uns verbindet, das, was uns trennt. Aber nochmal ein bisschen zu dem, was uns verbindet. Ich habe es auch mal mit der Gartenarbeit versucht. Ich weiß, das habe ich von dir. Ich weiß noch, wie du damals in deinem kleinen Gärtchen mit einem großen Buch in der Hand standst. Wie hieß das nochmal?
John Seymour.
Genau.
Und ich sage, das ist wirklich einer der größten Menschheitsverbrecher, den es überhaupt gibt. Oh. Weil das ist, ja, ich habe seine Geschichte ein bisschen recherchiert. Das war ein alternativer grüner Revolutionär, der eben in England lebte. Und da ich ja jetzt mit einer Engländerin verheiratet bin, war ich öfters in England, habe dann rausgefunden, was war an diesen Menschen absurd. Er hat immer so schöne Anweisungen, habe gesagt, heben Sie einen 1 Meter tiefen Graben aus und pflanzen Sie darin Spargel.
Ja.
Ja, und ich habe immer gedacht, mein Gott, ich,
so hab ich schaffe das gemacht.
Diesen 1 Meter nicht. Ich bin immer völlig gescheitert an der Komplexität des Gärtnerns und an der körperlichen, physischen Arbeit. Und es kam eben raus, dass das ein alter Schwerenöter war, der eben ganz, ganz viele junge Frauen um sich versammelt hatte auf seiner Landkommune, die ihm die Arbeit machten.
Auch die haben dann den Spargel eingegraben. Na, wunderbar.
Er schrieb die Bücher darüber und er hat uns alle in die Irre geführt. Das war ein völliger Wahnsinn. Also das war dann der nächste Wahnsinn, nämlich die Idee einer völligen Autarkie. Das ist ja auch so eine Art umgekehrter Größenwahn, wie ich dann später gelernt habe. Sich von der Welt verabschieden, von nichts mehr abhängig sein.
Wir sind autonom, jetzt nicht im radikal, nicht im militanten Sinne, wie das damals genannt wurde, sondern wir sind autonom genau mit diesem Gefühl der Autarkie. Es hatte auch so ein bisschen was, ja, so was Feudales. Jeder sitzt auf seinem Land gut und reitet manchmal mit dem Pferd zum Nachbar und führt philosophische Gespräche. Ich glaube, also solche Fantasien haben da auch eine Rolle gespielt.
Das war auch eine Gestörtheit. Also ich glaube, man muss auch wissen, und das ist auch mir auch ein Anliegen, so darüber nachzudenken. Wir waren natürlich auch alle im gewissen Sinne Gestörte. Wenn ich mir heute so anschaue, wer hat in meiner Wohngemeinschaft gelebt, unsere Szene damals, das waren auch Menschen, die psychische Beschädigungen hatten aus ihrer Familiengeschichte, die sich oft zu kurz gekommen vorkamen. Und also ich zum Beispiel habe das erst jetzt in den letzten 10 Jahren realisiert. Ich bin das Produkt auch einer Flüchtlingsfamilie. Meine Eltern sind vom Osten herübergekommen. Und ich bin dann plötzlich darauf gekommen, dass das bei ganz vielen, also Joschka Fischer hat einen ähnlichen Hintergrund. Und wir haben auch viele Kompensationen innerhalb dieser großen Sehnsucht nach einer Familie, nach dieser Wohngemeinschaft, die alles erfüllt, nach der Ersatzfamilie. Und auch eine Angst, uns auf Bindungen einzulassen gehabt. Ja? Also das ist ja, wenn man auf dem Land ist und sagt, ich brauche nichts, ich verweigere alle Beziehungen zur Zivilisation. Also die
Was
Zivilisation
die Nachbarn auf dem
ist
Land
ja,
übrigens ja sehr seltsam finden, wenn
ja,
man das
zu Recht,
so täte,
ja, weil wir sind ja auch in alte Sklavenverhältnisse wieder zurückgefallen. Ja? Wenn man permanent auch noch seine eigenen Brötchen backt, wird man sein eigener Sklave. Okay. Also das ist auch, aber auch ein antizivilisatorischer Ansatz. Und ich glaube, wir müssen das auch als bewusste oder unbewusste Therapieversuche, die wir damals gewählt haben, ein bisschen werten.
Ich finde das Thema ungeheuer spannend. Eigentlich könnte man darüber eine ganz eigene Sendung machen. Also mir ist es auch so gegangen, dass ich sehr spät erst entdeckt habe, dass das Motiv der Flucht in meiner Familie eine Rolle spielt. Oder sagen wir nicht der Flucht, sondern eher des Nicht-Dazugehörens.
Ja.
Das Nicht-Dazugehören spielt für mich und in meiner Familie eine ganz, ganz große Rolle. Und die Szene oder die Scene, der Sponti-Scene ja, war ein
das
Versprechen.
Das waren wir, die Außenseite, aber dann eben sehr verherrlicht auch als eine Art neuer Hafen und einer Übererwartung. Das war ja krankhaft, was wir voneinander in den Wohngemeinschaften erwartet haben.
Ja, ewige Treue und Liebe natürlich.
Und gleichzeitig noch nicht aufwaschen. Ja? Also man hat sich auch immer getestet, wie weit kann man gehen, bis der andere völlig ausrastet.
Ja gut, ich meine, andere bezahlen dafür eine teure Psychoanalyse. Wir haben es sozusagen miteinander damals in Wohngemeinschaftszeiten exekutiert. Ich erinnere mich auch an Dinge, die überhaupt nicht lustig waren, wie ich als neurotische Heuschrecke in der gemeinsamen Küche sitze. Sicher. Aber ich denke, wir haben daraus was gemacht. Ein Lernprozess, der wahrscheinlich bis ans Ende.
Ja, das ist der Punkt. Also ich finde, man kann auch viel Mist machen oder Irrwege gehen, wenn man versucht, dann weiterzugehen, dann finde ich das auch okay. Aber man muss eben wissen, dass viele Leute es auch nicht geschafft haben. Es gab auch Opfer in unserer. Also ich kann mich an viele erinnern, die dann auch in den Suff gefallen sind, die früh gestorben sind. Wir haben auch viele dieser Kräfte, mit denen wir dort operiert haben, natürlich auch nicht mehr einkriegen können. Mhm. Das muss man auch dazu sagen.
Was mich nochmal interessiert, Matthias, aus dem schlichten Grunde, ich habe angefangen mit Sachbüchern und ende wahrscheinlich nicht, aber jedenfalls schreibe jetzt Romane, Unterhaltungsliteratur. Du bist den umgekehrten Weg gegangen, du viel talentierter, du warst auch ein begnadeter, begabter Karikaturist. Du hast, als ich dich kennenlernte, darum bereits, glaube ich, den ersten oder zweiten Roman.
Ich habe Weltuntergangsromane geschrieben. Mhm. Wie witzig, ja. Wo ich doch heute positiver Zukunftsforscher bin, habe ich damals Weltuntergangsromane
geschrieben. Ja, was ist passiert seit damals?
Auch das war ein Prozess der Auseinandersetzung mit inneren Ängsten. Mhm. Also die Apokalypse ist ja ein tiefes Motiv, auch in der inneren Fantasiebildung, auch innerhalb unserer Kultur. Und das war eben auch ein Teil davon, der Verarbeitungsgeschichte. Ich finde zum Beispiel auch deine Geschichte, Kriminalromane zu schreiben, eine ganz logische Voraussetzung, weil auch im Kriminalroman spiegelt sich natürlich das verletzte Subjekt und das politische. Ja, also es gibt ja wunderbare Kriminalromane, gerade deine gehören dazu, die diese Geschichte auch nochmal aufgreifen und dann dramatisieren. Das sind dramatische Formen von Gescheiterten in bestimmten Kontexten, in denen sie eben ausrasten. Ja? Und das war ja letztendlich auch immer unser Thema. Wo rastet man aus? Wo bleibt man angepasst? Wo will man dagegen sein?
HR2 Doppelkopf. Zu Gast ist Matthias Horks und am Tisch ihm gegenüber sitzt Cora Stephan. Nicht, dass Sie glauben, wir würden uns jetzt hier weiter gegenseitig belobhudeln. Aber eine Frage möchte ich dann noch hinterher schieben, Matthias. Angst. Ich erinnere mich gut an die Zeiten, als wir im Pflasterstrand nur ein Thema hatten. Angst vor dem großen Atomschlag, vor der großen Versaftung. Das war damals auch ein Riesenthema. Also ein Buch nach dem anderen erschien und buchstabierte Angst.
Ja. Und heute ist es wieder so. Mhm. Heute leben wir eigentlich in einer paranoiden Kultur, die eine permanente Medialkonstruktion von manchmal sehr irrationalen Ängsten hat. Und das war ja bei uns, fing das an. Du erinnerst dich an den berühmten Begriff der Betroffenheit.
Ja.
Den haben wir ja stark geprägt. Das war meiner Meinung nach genau das, was heute Gesellschaft geworden ist, nämlich eine narzisstische Außenwahrnehmung der Welt. Dass man eigentlich seine persönlichen Ängste immer überträgt auf die Welt und in allem eine Verschwörung sieht, die Welt in den Orkus zieht, dass man die eigenen Verletzungen als Weltelement verwechselt. Und das haben wir im Kleinen damals geprobt. Also das ist ja immer das, was mir am meisten zu schaffen macht. Ich habe das Gefühl, dass ganz viel auch von dem Unsinn, den wir damals erzählt haben, wenn wir es denn taten, heute gesellschaftlich sehr verbreitet ist.
Ja, natürlich. Also Kinder machen sich Sorgen um den sterbenden Wald. Ich weiß, ich habe damals einen Teil des großen Reports über das Waldsterben übersetzt. Kinder haben Angst davor, dass nun alle Eisbären trinken. Angst, Angst, Angst ist hier in Deutschland sehr verbreitet. Und wenn ich so etwas lese, wie dass die deutschen Jugendlichen diejenigen mit der größten Angst sind in einem so reichen und doch relativ saturierten Land wie der Bundesrepublik Deutschland, dann habe ich auch manchmal das Gefühl, es könnte dieser ewige Angstdiskurs sein, den ja in der Tat unsere Generation mit
der ja oft
betrieben
eben,
hat.
Eben vor allen Dingen um die eigenen Gefühle kreist. Ja? Also wir sehen ja gerade jetzt anhand des Erdbebens in Haiti, dass es eine ganz andere Wirklichkeit gibt, um die man sich wirklich Sorgen machen muss. Und dass wir teilweise Phantomängste durch die Medien treiben, die auch völlig irrational sind. Und das ist, ja, vielleicht ist das auch ein bisschen so etwas wie, dass die tiefen Ängste, die in der deutschen Geschichte drin saßen, dass die immer wie die Dämonen auch wieder hochkommen, ja, in Form von immer neuen Bildern. Da waren wir damals eine kleine Avantgarde, die das gewissermaßen schon vertreten hat. Heute sind es ganz zum großen Teil die Panikmedien, die das ja auch als
Ich erinnere mich Produktion sehr wohl, dass wir diese ubiquitäre Angst damals auch, wie das unsere Art war, gegeißelt haben.
Wir haben es versucht.
Ja.
Ja, also wir haben, also das war damals schon habe ich geahnt, dass das pathologische Züge trägt. Oder glaube ich, das haben wir beide auch versucht, ein Stück weit als Phänomenologie zu betreiben. Wie entstehen eigentlich dieser Überschwang von Gefühlen in politische Weltkonstruktionen hinein? Also ich finde zum Beispiel, dass in der Klimakatastrophe heute oder in vielen, vielen Debatten eben noch ganz viel von dieser Nach-Außen-Projektion liegt. So ein Grundmisstrauen in die Welt. Die Welt hält nicht zusammen. Und das ist natürlich, das ist über eine viele Generationen geprägte, transportierte Angst in der deutschen Gesellschaft, die ja einen realen Grund hat. Das waren ja die katastrophischen Zusammenbrüche des 20. Jahrhunderts.
Sie hören Doppelkopf auf HR2 Kultur. Zu Gast ist der Zukunftsforscher, Buchautor, Publizist, der Redner Matthias Horks. Gastgeberin ist Cora Stephan. Und die Musik, die wir eben hörten, Matthias, hat für dich eine besondere Bedeutung.
Ja, das ist die große Reise ins All aus 2001, Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick. Das ist so der Film, der mich, glaube ich, als Jugendlicher am meisten geprägt hat.
Aber von dem stammt nicht die Musik.
Das war Khachaturian, aber es ist die große Elegie, wo das Raumschiff eben zum Jupiter fliegt, ganz, ganz langsam. Und darin kommt eine wunderbare Szene vor, die ich erst jetzt dechiffriert habe, weshalb ich diesen Film so klasse fand. Das ist eigentlich der Höhepunkt der narzisstischen Fantasie. Da liegt Dave, der Astronaut, liegt auf einer Liege, die er so automatisch steuern kann. Und seine Eltern gratulieren ihm zum Geburtstag über 300 Millionen Kilometer und sagen, ah, hallo Dave. Und wir haben gehört, du bist ja jetzt ganz berühmt und im Fernsehen und wir haben eine Gehaltserhöhung für dich durchgesetzt. Und er liegt mit so einer coolen Sonnenbrille so da und weiß, er wird alleine ins Weltall gehen und er wird diese spießige Welt für immer hinter sich lassen. Und zwar in den kosmischen Rausch, in den er dann fällt. Das war für mich so das Allergrößte, also die absolute Erhabenheit über die alte Welt, ja, sich erheben auch über dieses ganze widerliche Spießertum. Und das hat, glaube ich, diesen Film auch ausgemacht, dass darin so unbewusste Motive eigentlich aus der Jetztwelt waren.
Naja, das ist im Grunde doch wie der Ritt in die Abendsonne im Western, oder?
Ja, das hat sowas, aber es ist nochmal in einer ungeheuren Art und Weise überspitzt. Mhm. Also man ist umgeben von lauter surrender Technologie, die nur die Lebenserhaltungssysteme bieten. Und man macht diesen Trip, an dessen Ende man ja wiedergeboren wird. Das ist ja eigentlich die Aussage, das ist ja ein quasi religiöser Film.
Ja, aber dann bist du doch als Zukunftsforscher sozusagen deinen narzisstischen Vorgaben gefolgt.
Ja, das ist die andere Seite eben. Das eine war die große Suche nach der Gemeinsamkeit, nach der Gemeinschaft. Und das andere war eben dieser Aufbruch in die Utopie, in das ganz weit Entfernte, in das Transzendente. Und das verfolgt mich natürlich bis heute immer.
Also Abschied und Heimat.
Ja, also diese beiden Dinge, die letztendlich existenziell in der menschlichen Existenz sind. Bindung und Entbindung, also Freiheit und
Beständigkeit und Wandel. Ja, ja. Ja, das ist ja auch heute unser Thema, der Wandel, die Wandlungen, die Veränderungen. Eigentlich haben wir schon viel angesprochen von diesen Veränderungen, die auch uns beide betrifft. Wir hatten eben das Thema Angst und jetzt sind wir bei der Zukunft. Wie kommt man von der Angst zur Zukunft?
Ja, das hängt natürlich beides damit zusammen, weil Zukunft macht immer Angst. Sie ist das Ungewisse. Sie ist das, was schiefgehen kann, in dem sich also etwas verschlechtern kann. Wir wissen ja, dass gerade in Deutschland eben der größte Teil der Menschen sagt, es wird in Zukunft schlechter werden. Also es gibt eine Gallup-Umfrage weltweit, wonach in praktisch allen Ländern ungefähr 80% der Menschen sagen, die Zukunft wird besser. Mhm. Also gerade in den bitterarmen Ländern, gerade in so Katastrophen wie jetzt natürlich, dann sagen die Leute auch, es kann eigentlich auch nur besser werden. Oder sie haben Hoffnungen, wie in Asien. In Deutschland sind es gerade mal eine Minderheit von 12%, die sagen, die Zukunft könnte besser werden. Also es gibt, und das war eben anders als in unserer Jugend, es gibt keinen gesellschaftlichen Fortschrittsbegriff mehr. Und ich versuche heute auch in meiner bescheidenen Funktion als Zukunftsforscher auch diesen Fortschrittsbegriff zu verteidigen. Also ich glaube, dass man Gesellschaft verbessern kann. Dass man auch jetzt, und zwar nicht mehr in der utopischen Form der Überwindung, sondern der evolutionären Veränderung. Und das ist gewissermaßen auch das Erbe, das gute Erbe, was ich aus der Sponti-Zeit versucht habe mitzunehmen. Nämlich die differenzierte Betrachtung von Verbesserung, also auch das Ernstnehmen menschlicher Gefühle in Richtung auf, wir wollen ein besseres Leben. Nicht? Also wir hatten ja immer diese Parolen, wir wollen ein besseres Leben als dieses zwischen Beton, Fabrik und so etwas. Diesen Aufbruch, diesen Emanzipationsanspruch, den habe ich eigentlich nie aufgegeben. Mhm. Und der wird bei mir eigentlich immer kristalliner, also er wird auch immer hartnäckiger. Und ich lasse den Leuten das auch so leicht nicht durchgehen, dass sie eben sagen, ja, sowieso wird sowieso alles den Bach runtergehen.
Ja, aber ich meine, genau damit hast du dir wahrscheinlich schon wieder neue Gegner geschaffen. Als ich gesagt habe, ich möchte gerne mit dir ein Gespräch führen, da habe ich gehört, das ist doch dieser Mann, dieser Fortschrittsapostel, ist ein Mann der Industrie und dieses
Mann
alles.
Der Industrie.
Ja, ein Mann der Industrie. Das ist alles war ja eigentlich negativ konnotiert. Also auch Fortschritt ist mittlerweile ein Begriff, der nicht positiv besetzt ist, sondern wir verbinden mit Fortschritt Klimakatastrophe, Raubbau an der Natur, Untergang. Also im Grunde habe ich manchmal das Gefühl, herrscht hier noch ein Kapitalismusbegriff aus dem 19. Jahrhundert.
Das finde ich eben so furchtbar blöde. Also das finde ich, abgrundtief.
Das müssen Sie jetzt begründen, Herr Hawks, würde ich jetzt sagen, ja, wenn ich einfach, Sie sitzen würde.
Also zunächst mal ist meine Aufgabe hier wieder das Stören. Also ich habe gewissermaßen das, was man so ein delphisches Ethos nennen kann. Das Orakel von Delphi hat ja immer die Fragesteller dadurch verwirrt, indem er gesagt hat, frag mal besser. Ja, oder es hat eben Rätsel aufgegeben.
Also frag besser.
Ja, also denke über deine Frage nach. Ja. Es ist ein reflexiver Prozess, über Zukunft nachdenken. Also wir können natürlich nicht die Zukunft in Einzelheiten voraussagen. Wir können aber übrigens eine ganze Menge von Zukunft auch voraussagen. Aber es geht eigentlich immer um eine geistige Übung. Und ich bin natürlich schon auch bei vielen Unternehmen unterwegs, aber auch in der Politik. Und da geht es nicht darum, den nach dem Mund zu reden. Das wäre ja nicht der Job. Sondern es geht darum, sie in Richtung auf Innovationen zu provozieren, in diese Richtung in Bewegung zu setzen. Und ich finde, dass Firmen teilweise, also ich kenne viele Unternehmen, es gibt wirklich bescheuerte Unternehmen, wo man gar nicht gerne ist, aber es gibt auch tolle Unternehmen, in denen Leben existiert, wo Leute aufbrechen, wo dieser alte emanzipative Anspruch, also Menschen können sich selbst verwirklichen in ihrer Arbeit, sie können sinnvolle Arbeit machen, sie können sich mit anderen vernetzen. Das ist für mich Wirtschaft. Ja? Also es gibt zum Beispiel eine Zeitung, deren glühender Fan ich bin, Brand 1, die genau das ausdrückt, die also auch die Würde und den Ethos von Wirtschaft ausdrückt. Und das fand ich immer so bescheuert schon in unserer Jugend. Ja? Also Wirtschaft ist schlecht. Ja, bitteschön, wie soll denn eine moderne Gesellschaft funktionieren ohne Wirtschaft? Ja, wollen wir die alle ins Gefängnis stecken? Oder? Also da sind wir wieder bei den alten Verratslogiken. Die Leute, die sich einfach machen wollen, ja? die alten Frontlinien, auf denen beharren wollen, die projizieren das natürlich immer in mich hinein.
Naja, wir haben ja einen Diskurs, denke ich manchmal, wo alle auf der Seite, am liebsten auf der Seite der Opfer wären. Also wir sind Opfer dieser Gesellschaft, wir sind Opfer der Verhältnisse.
Ein Opfer ist für nichts verantwortlich.
Ja, genau. Interessanterweise sind das oft die Leute, die ganz gut leben, die sich dann aber auf die Seite der Opfer stellen und deren vorgebliche Interessen vertreten. Und daher kommt auch so eine Kritik an dir, das sei doch zynisch, dass du zum Beispiel die Krise als Chance siehst, wie das ja eine gute amerikanische Art wäre. Also auch in deinem neuen Buch, Buch des Wandels, singst du im Grunde das hohe Lied der Krise und das hohe Lied des Kapitalismus, dessen Motor die Krise ist.
Naja, nicht des Kapitalismus. Also Kapitalismus ist ja schon ein Karikaturbegriff. Ja? Ich bin allerdings inzwischen ein Vertreter, das teilen wir vielleicht auch inzwischen mit vielen der Marktwirtschaft. Ja. Und das ist nochmal etwas ganz anderes, wie wir alle wissen. Aber ich glaube schon, dass wir alle auch in unserer persönlichen Erfahrung das ja immer wieder gesehen haben, dass die Krisen, die wir annahmen, deshalb ist ja auch eine gelungene Biografie immer letztendlich die Verarbeitung von Krisen. Ja, wenn wir eine Beziehungskrise haben und sagen, also das ignoriere ich, dann ist wahrscheinlich die Trennung unausweichlich. Wenn wir an dieser Krise arbeiten, wenn wir sie verstehen, dann wird sich die Beziehung meistens verbessern.
Ja.
Und so ist es eben auch in jedem lebendigen System, in jedem Menschen, in der Gesellschaft selber. Wenn eine Ökonomie in Stolpern gerät, dann zeigt das, dass etwas nicht mehr funktioniert, dass wir etwas Neues erfinden müssen. Dann wird Innovation angeregt, weil sie dann zwingend wird.
Das ist ein großartiges Gefühl, etwas geschafft zu haben, etwas überwunden zu haben, etwas bewältigt zu haben. Diese Hürde, die sich vor einem auftürmt, plötzlich hinter sich zu lassen. Das hat mir an deinem Buch gut gefallen, an dem neuen Buch, was zum Teil also fast Ratgeberqualitäten hatte. Ich habe gedacht, das kann ein Mensch gut lesen, der sich womöglich in einer Situation befindet, wo er das Gefühl hat, es ist unüberwindlich, ich schaffe es nicht.
Aber wir sind doch alle letztendlich Produkt unserer auch unserer Enttäuschung und auch unserer Katharsis, die wir dann erlebt haben, unseres Eingeständnisses auch manchmal hilflos zu sein. Und dann das, ich nenne das in dem neuen Buch etwas Englisch Coping, also dieser Kaskade, wo wir uns anstrengen, wo wir tatsächlich dann auch eine neue Erkenntnis machen, wo wir etwas Neues lernen, wo wir die Welt komplexer verstehen. Und dafür leben wir doch. Also ich habe immer gesagt, ich will nicht so werden wie die Elterngeneration, obwohl ich das heute auch anders sehe. Und meine Elterngeneration war auch anders, als ich sie halluziniert habe. Aber ich will eben nicht mit 30, 40 auf meine inneren Lebenshaltung festgelegt sein und dann eben genau wissen, wie die Welt ist und sowas. Ich will weiterlernen. Und das kann man nur durch Krise, oder? Also ich zweifle jeden Tag daran, ob das, was ich tue, sinnvoll ist. Und wenn ich es damit aufhören würde, dann wäre es wahrscheinlich vorbei.
Ja, ich glaube, der Selbstzweifel, wenn er nicht völlig zerrüttet, ist ein wichtiger Motor. Mir ist nur gerade eingefallen, als du sagtest, ich wollte nicht so sein wie meine Eltern, es gibt eine ganz hinreißende kleine Erinnerung an deinen Vater in einem deiner Bücher. Ich glaube, es war in dem Buch Technolution, als du ihn als Bastler beschrieben hast.
Ja, er war ein Nachkriegsbastler und er hat damals in Berlin den ersten vollautomatischen Haushalt versucht zu bauen.
Und ein Traum für die Hausfrau, aber ein Traum für die Männer offenbar.
Ja, da ist auch das alte Gender-Thema, nicht? Die Männer machen Kontrolltechnologien und die Frauen finden das gar nicht so toll. Also da leuchteten dann Lämpchen, wenn jemand auf dem Klo war und der Brei kochte sich automatisch. Da an diesem Punkt habe ich natürlich, das war ein utopischer Mann, das war auch in der Zeitung, stand das unter dem Titel Der letzte Mensch, also quasi so der Zukunftsmensch. Und mir wurde natürlich auch klar, was mein Vater da versucht hat. Er hat nämlich versucht, diese total verloren gegangene Kontrolle, also diesen absoluten Kontrollverlust im Zweiten Weltkrieg. Seine Eltern sind in den letzten Kriegstagen gestorben. Er war dann quasi vollweise. Er war ja ganz jung, die kamen alle aus dem Krieg. Seine Umwelt zu kontrollieren, ja, das ist dieses typische deutsche Kompensationsverhalten der Männer damals natürlich gewesen. Und ich konnte es, als ich das verstanden habe, dann auch akzeptieren. Ja. Ich habe ja auch erstmal 30, 40 Jahre gegen meinen Vater gekämpft, bevor ich mich mit ihm leider viel zu spät, als er quasi schon gestorben war, dann versöhnen konnte.
Ja, ist das denn nur Kontrolle oder ist das nicht auch eine Reminiszenz an eine deutsche Tugend, von der wir ja eigentlich nicht genug haben könnten? Nämlich das Basteln, das etwas herstellen, das ein Problem, auch ein mechanisches Problem durchdenken. Ingenieursleistung ist in Deutschland immer noch viel wert.
Ja, aber es hat ja oft eben neurotische Züge durch diese hinterliegenden psychologischen Elemente auch. Ja, also ich kann mich erinnern, ich durfte immer nur, also mein Vater hatte dann riesige Eisenbahnen, das war ja auch so diese klassische, ich baue mir meine Mini-Welt, und die fuhren immer im Kreis rum und hatte ein riesiges Pult, das war so groß, dass denn die Möbelpacker es nie aus der Wohnung tragen konnten, wo alles gesteuert war, also mit hunderten von Schaltern. Und ich durfte immer nur pfeifen und eine Mütze aufhaben, ich durfte nichts anfassen. Ja, das ist natürlich dann, irgendwann kriegt das natürlich eine absurde Form und das hat natürlich dann, da wurde mir natürlich klar, dass darin auch eine kindliche Regression meines Vaters lag, die ich dann später sehr bekämpft habe. Ja. Und dann dieses chaotisch sein und dieses sponti sein, das war natürlich auch eine Gegenreaktion. Also überchaotisch sein zu müssen gegen einen überordentlichen Vater. Ich glaube, diese Muster gab es in der Revolte-Geschichte auch ganz viele.
Doppelkopf. Auf HR2 Kultur, zu Gast ist Matthias Horks, Gastgeberin ist Cora Stephan. Ich glaube, man kann aus dem, was du eben erzählt hast, Matthias, sehr gut entnehmen, dass deine Zukunftsvision nicht zuerst eine technische Vision ist. Du bist kein Technofreak.
Nein, ich war es vielleicht manchmal oder bin es auch manchmal. Ich habe natürlich auch diese männliche Seite in mir. Ich möchte gerne auch ein Raumschiff besteigen und losfliegen. Und wir alle lieben das ja zum Beispiel, das Auto ist ja eine tolle Kontrolleinheit, ja, ein Cocooning-Raum, der uns umfängt mit Kontrollmöglichkeiten, die es früher ja für die Menschen nicht gab. Aber was ich eben in meiner Arbeit ganz wesentlich versuche, ist einen neuen Begriff von auch Zukunftsforschung zu entwickeln, in denen die Techniken so wichtig sind wie die Soziotechniken. Also das Internet ist ja eigentlich nur ein Gefäß. Und wenn wir verstehen wollen, wie menschliche Kultur sich entwickelt, müssen wir auch sehen, wie gehen die Menschen damit um. Wie missbrauchen sie oder gebrauchen sie es? Wie verändert sich Technologie durch Menschen und wie verändert sich Menschen durch Technologie? Und das ist eben in der alten Zukunftsforschung nicht richtig geleistet worden. Also wir kennen das ja aus den 60er Jahren.
Ja.
Vor der großen Angst, vor der großen Apokalypse-Angst war ja alles rosig, nicht? Also man fuhr eben dann mit Atomautos rum und hatte immer diese schönen, netten Weltraumanzüge an. Und also das war sicherlich eine naive Zukunftsfantasie. Und diese Naivität aus der Zukunftsforschung herauszukriegen, das ist eigentlich mein Job. Und komplexe Systeme zu verstehen, gesellschaftliche, technologische, ökonomische Systeme, wie sie sich in ihren Wechselwirkungen bewegen. Das ist meine Mission. Und da bin ich also ein klassischer fanatischer Arbeiter, das bin ich geblieben, so wie du ja auch. Wir sind ja Büchermenschen. Wir leben aus unseren Bücherschränken und lesen sehr, sehr viel und schauen sehr, sehr viel im Internet. Und ich will es immer noch wissen. Also ich habe gerade erst mal angefangen.
Das heißt, wir haben noch einiges von dir zu erwarten. Ganz zum Schluss noch eine private Frage. Du wohnst in Wien mit deiner Familie. Deine Frau ist Engländerin. Ihr seid oft in London. Du hast zwei Söhne. Und du bist jemand in der World of Warcraft. Das heißt, du hast mehrere Identitäten zur Verfügung. Spielt das eine besondere Rolle für dich? Ist das etwas, was, von dem du sagen würdest, das prägt auch deine Sicht nicht nur auf die Welt, sondern besonders auch auf Deutschland?
Ja, also das Internet gibt einem eben die Möglichkeit oder die modernen Technologien, mehrere Identitäten auszuprobieren, spielhaft auszuprobieren. Das ist ein Eigenexperiment. Das mache ich zunächst mal auch deshalb, weil ich einen anderen Weg einschlagen möchte als die heutigen Eltern oder meine Eltern, zu sagen, ich verbiete euch das, liebe Kids. World of Warcraft ist ja ein suchtmachendes Spiel. Ich weiß, wovon ich spreche. Da können auch Erwachsene süchtig werden. Mhm. Und ich wollte einfach wissen, wie das funktioniert und was darin ist. Und das ist eben das Interessante, was in diesen Welten entsteht, ist, dass man quasi einen Avatar entwickelt, also eine zweite Persönlichkeit, die man dann sozialisiert. Also man hat gewissermaßen ein riesengroßes Hippie-Sponti-Land, ja, in dem es also viele Gnome und Trolle und Mechatronics und fliegende Drachen und zu bekämpfende Orks gibt. Also eigentlich eine Märchenlandschaft, in der man eine Welt hineinschickt. Und ich habe eben einen Charakter kreiert über viele Jahre. 4 Jahre ist er jetzt alt, er heißt Planetarius. Mein altes Pseudonym beim Klassikstrand war Paul Planet.
Ja, genau.
Das ist ein heilender Priester. Und dieser heilende Priester ist eben sehr wichtig in vielen Abenteuern und Schlachten, weil er muss die gefallenen Krieger wieder heilen. Und ich habe eben gemerkt, wie ich mich in diese Rolle des Heilenden immer mehr hineinverwandelt habe. Also wie ich, das ist ja ein soziales Spiel. Man spielt mit Tausenden von Spielern aus aller Welt. Und wie quasi in der nachholenden Sozialisation quasi auch ein therapeutischer Aspekt entsteht. Also ich konnte das ja früher immer nicht, aber jetzt bin ich ein mächtiger Heilpriester. Und das finde ich einfach faszinierend. Ich finde es toll, dass wir heute in der Lage sind, eben nicht nur eine Identität zu haben, sondern dass wir wechseln können, dass wir changieren können, wie ein Chamäleon.
Ich sehe das ähnlich. Ich habe ja auch eine Doppelidentität.
Insofern nur Doppel?
War das eine Doppel.
Ich glaube, es gibt noch mehr, oder?
Insofern ist das eigentlich ein würdiger Schluss für eine Sendung namens Doppelkopf. Auf HR2 Kultur. Zu Gast war Matthias Hawks, seine Gastgeberin war Cora Stephan.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.